begrüße dich heute sehr, sehr herzlich auf meinem Podcast Musikleben. Willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert, singe allerdings sehr, sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Aber ich kombiniere es auch gerne, die Klassik und die zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau doch auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich herzlichst ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Thema spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt oder Musikwelt näher. Und ja, es gibt so viel, über das wir sprechen können. Stimmt, ich bin auch noch Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ja, heute sprechen wir tatsächlich über das Thema Geld. Darüber habe ich jetzt auch schon zweimal gesprochen, angeregt durch das Buch von Natascha Wegelin, Madame Moneypenny, Die Krise liebt Frauen wie dich, welches im Januar erschienen ist, was mich sehr inspiriert hat, dieses wichtige Thema hier mit euch zu besprechen. Und ja, meine Kollegin Saskia Worf findet dieses Thema auch ganz wichtig und hat darüber auch in ihrem Podcast gesprochen. Also auch herzliche Einladung, da mal reinzuhören. Und in der heutigen Folge sprechen wir gemeinsam über dieses Thema und tragen weitere wichtige Informationen, Inspirationen zusammen. Es kann aber sein, dass wir nochmal drüber reden werden. Wir gucken jetzt mal, was uns selber noch so ein- und auffällt, was relevant ist. Freuen uns natürlich über euer Feedback, weil dann wissen wir ja auch, ist das ein Thema, wo ihr einfach noch mehr wissen wollt? Und oder gibt es andere Themen, die euch gerade uns einzeln, Saskia und mich einzeln oder eben auch in diesem Quartalsgespräch interessiert, wo ihr sagt, Mensch, das wäre doch was, da müsst ihr unbedingt drüber reden. Dann lasst es uns sehr, sehr gerne wissen. Also, wir gehen jetzt rein in das heutige Quartalsgespräch, das zweite für das Jahr 2026 über das Thema Geld.
Guten Morgen, hallo liebe Saskia, hier sitzen wir mal wieder, Quartalsgespräch 2, Bühne meets Business. Hallo, hello. Liebe Saskia.
Hello, 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 ich freue mich.
Ich freue mich auch total. Ich möchte auch an dieser Stelle Danke sagen, weil es haben ja wirklich sehr viele Menschen unsere erste Quartalsfolge gehört und wir haben auch wunderschöne Rückmeldungen bekommen aus allen möglichen Ecken. Und wir haben auch festgestellt und auch dafür danke, 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 danke. Wir sind ja, wie gesagt, ja eigentlich ein Podcast und wir haben sehr gute Hörerzahlen, wenn man sich dann, wenn wir uns unsere Podcast-Downloads anschauen. Und auf YouTube, weil es kein Podcast-Medium ist, war es bislang so mittelgut, sagen wir jetzt mal.
Ja.
Aber ihr habt unser Video geguckt und wir freuen uns auch, dass wir es auch diesmal genauso machen, dass ihr uns sowohl hören könnt als auch anschauen könnt. Offensichtlich findet ihr das auch cool. Und dafür danke, weil das ist natürlich auch super für uns, wenn auch der YouTube-Algorithmus hochgeht, oder? Was sagst du dazu,
ja,
Saskia?
Auf jeden Fall. Ich war auch überrascht. Ich habe das ja eine Zeit lang früher viel gemacht mit meinem Podcast, dass ich die Interviews alle so aufgenommen habe, wie wir es jetzt auch machen. Und in Corona wurde es auch noch viel mehr geguckt. Und als es dann aber dann wieder absackte, habe ich gemerkt, meine Podcast-Zahlen gehen immer höher. Und die YouTube-Zahlen von den Videos stagnierten und dann habe ich irgendwann mir die Arbeit auch nicht mehr gemacht, weil das muss ja mal alles auch mal cutten. Ne? Wir machen das jetzt irgendwie 4-mal im Jahr, aber wenn du jetzt jedes Interview so videomäßig hochlädst und du hast keinen eigenen Cutter, oder, dann ist das schon viel Arbeit. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass unsere Folge, die erste Folge schon so Anklang gefunden hat und auch Feedback kam, also von einigen schon bei mir und ich glaube bei dir auch.
Genau, und heute haben wir ein wunderbares Thema oder ein sehr aufregendes Thema, was ich jetzt auch merke heute. Wir werden über Geld sprechen und wir haben beide bereits eine Solo-Folge dazu veröffentlicht. Über die werden wir auch ein bisschen sprechen, was das so mit uns gemacht hat. Auch als wir sozusagen die Folge von der anderen uns angehört haben. Und es wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen, weil wir irgendwie merken, da ist so viel, was wir mit euch besprechen möchten und was wahrscheinlich auch für euch relevant ist. angeregt wurden wir beide durch Madame Moneypenny, Natascha Wegelin, ihr neues Buch. Und ich gebe zu, also ich habe ja eine erste Folge im März veröffentlicht. Es kommt jetzt im April auch schon eine weitere, wo auch noch Geld und Selbstwert im Mittelpunkt steht. Als ich die Folge aufgenommen habe, also das Einsprechen war noch ganz okay. Beim Editieren dachte ich schon so, ups, kann ich das überhaupt rausgeben? Und ich merke jetzt auch so, jetzt nochmal mit dir dann zu reden und mich da auch wieder ja, sichtbar zu machen mit diesem Thema. Ich bin aufgeregt.
Das macht was mit einem, ne? Wir haben ja in der letzten Folge von uns über Sichtbarkeit gesprochen, ne? Und dass das ja eh schon ein Thema ist, was für viele, vor allem Frauen, aber generell für viele Menschen erstmal dieser Step ist, überhaupt rauszugehen. Aber dann mit so einem Thema, also ich habe auch gemerkt, beim Aufnehmen der Folge selbst ging es gut, von meiner Solo-Folge. Und beim Cutten habe ich zwischenzeitlich auch gedacht, okay, wow, das ist Next Level. Also ich war aufgeregter auch als sonst, so wie du das auch beschreibst. Ich gemerkt habe, okay, und als ich als ich die Folge hochgeladen hatte und auf Veröffentlichen gedrückt habe, hatte ich so ein bisschen so ein Vibe wie die ersten Folgen, die ich hochgeladen habe. Aber auch einfach, weil ich merke, wir haben halt damit ein Thema, was super wichtig ist, dass es rauskommt. Und wir beide können darüber reden. Wir beide haben genug Erfahrung. Wir haben verschiedene Perspektiven. Das wird auch gleich in der Folge heute für euch offensichtlich werden, dass wir verschiedene Perspektiven und auch verschiedene, ja, Vergangenheiten mit dem Thema Geld haben. Wer sich die Einzelfolgen anhört, wird das auch sofort hören. Und gleichzeitig ist es halt dran, darüber zu reden. Vor allem, dass Frauen darüber reden. Für Frauen. Das ist ja das, was Madame Moneypenny auch jetzt schon viele Jahre macht. Also ich habe sie auch damals relativ früh entdeckt und finde das unglaublich wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass auch Natascha, als sie damit angefangen hat, ihr so ähnlich ging, wie es uns jetzt geht. So dieses, okay, können wir darüber reden? Und ich habe ja meine Folge zum Beispiel, ich habe vor, ich glaube, 2 Jahren eine Folge gemacht, über Geld spricht man nicht. Das ist so ein klassischer Satz, den kennen wir alle. Also ich habe den sehr oft gehört früher, über Geld spricht man nicht. Und ich habe ja meine Folge dann tatsächlich genannt, über Geld spricht Frau eben doch. Und dieser Titel kam auch einfach so direkt, wo ich so dachte, doch, we have to talk about it. Dringend.
Ich habe lustigerweise auch eine ältere Geldfolge, aber ich bin da auch so ein bisschen, wie soll man sagen, drumherum, weil ich habe mir dann halt einen Coach eingeladen und habe die gefragt. Aber ich habe da nicht so viel von mir preisgegeben, weil ich natürlich auch merke, egal was wir da jetzt sagen und ne, wie unsere Geschichten sind, und die sind ja eben auch unterschiedlich. Und das ist gleichzeitig das Geschenk für alle, die uns zuhören, weil vielleicht, ne, nimmst du von der Saskia was mit oder von mir oder sagst, ah, so ist es, oder bei mir ist es noch mal ganz anders. Und ja, aber da bin ich auch so ausgewichen, und jetzt spreche ich ja noch mehr, was es mit mir macht. Und das bei einem Thema, über das man eigentlich nicht sprechen soll, und als Frau. Und gleichzeitig wollen wir den, ne, inspirieren, oder dass man sich auch mit diesem Thema beschäftigt, weil da fängt es ja an, dass man da wieder denkt, naja, das können nur die anderen und ich bin sowieso zu blöd dazu, oder dann macht es mein Mann oder sonst wer. Und da kommst du halt nicht weiter, weil du musst erstmal dich wirklich mit dir beschäftigen. Wie gehe ich überhaupt damit um? Bin ich mit meinen Zahlen zufrieden? Kann ich gut Geld generieren, oder kann ich das schon ganz gut? Also wir beide sind da schon ganz gut drin, aber was macht es dann wiederum mit mir, wenn ich Geld ausgebe oder Geld vermeintlich verliere oder es rinnt mir zwischen den Händen oder was auch immer? Also da gibt es ja so verschiedene Aspekte, und ich merke auch immer wieder, bei mir läuft es ja gerade auch gut, und ich merke in vielen Bereichen auch finanziell die Expansion, dass es immer wieder ein Update von mir braucht, weil sonst sitzen wir da, ne, das plakative Beispiel ist ja immer der Lottogewinner, dass die meisten Lottogewinner irgendwann ärmer sind als vor ihrem Lottogewinn. Und das hat eben nichts mit dem Geld zu tun, sondern wer ich mit dem Geld bin. Und ich merke auch immer wieder, wenn sich bei mir was verändert, ich muss mich mit verändern, sonst kann ich diese Summen, die jetzt zum Teil reinkommen, gar nicht halten.
Ja, ich habe auch letztes Jahr, war das letztes oder vorletztes Jahr? Ich weiß es schon nicht mehr. Es war irgendwie, ist es 1, 2 Jahre her, dass ich eine relativ hohe Summe aus beruflichen Gründen aufs Konto bekam und ich Schnappatmung bekommen habe, als es auf meinem Konto war. Und in meiner Podcast-Folge erzähle ich auch darüber, ich hatte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch so ein Thema damit, auf mein Konto überhaupt zu gucken. Also wir reden davon, dass ich wirklich panische Anfälle bekommen habe, zum Teil, wenn ich auf mein Konto geschaut habe, obwohl da Geld drauf lag. Also nicht, weil da nichts mehr war, sondern weil ich Angst hatte, allein die App zu öffnen und zu gucken, wie es aussieht, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt keinen klaren Überblick hatte. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, ich mache die App auf und ich wusste, okay, irgendwann kommt jetzt dieser Betrag rein. Und ich habe hier gestanden und habe flatternde Hände gehabt, weil ich diese Summe auf meinem Konto gesehen habe und gemerkt habe, wie mein Nervensystem komplett übersteuert war zu dem Zeitpunkt, weil es das gar nicht aushalten konnte, so viel Geld auf dem Konto zu haben. Ich wusste ja, was ich mit diesem Geld mache, weil ich das schon vorher kalkuliert hatte, dass ich damit ein Instrument kaufen möchte. Das heißt, das Geld war auch nicht so lange auf meinem Konto. Das war dann relativ schnell wieder weg. Aber das war auch schon vorher geplant und so hatte ich es auch. Und das muss man sich ja auch überlegen. Das war strategisch alles schon geplant und organisiert, aber mein Nervensystem konnte es überhaupt nicht halten, als die Summe auf dem Konto war. Und ja doch, es war Ende 24, jetzt weiß ich es wieder. Und das, sich bewusst zu machen, dass das Nervensystem genauso Upgrades braucht, wie du gerade sagtest, und der Körper Upgrades braucht, um diese Summen zu halten. Und eben nicht einfach nur ein Geldseminar zu belegen, wo man lernt, wie man Zahlen hin und her schiebt, wo ich mir so denke, ist ja schön, wenn du den Taschenrechner benutzen kannst, aber das reicht ja nicht, um wirklich mit Geld umzugehen. Das eine ist die strategische Ausrichtung oder was will ich mit dem Geld machen? Spare ich das? Gebe ich das aus? Bla. Und das andere ist, was passiert, wenn Summen, hohe Summen rausgehen, hohe Summen reingehen? Was passiert mit meinem Körper? Reagiert der? Die meisten Körper reagieren. Und da kann man sich ja ableveln.
Genau, ich hab das sehr genossen, eben auch deine Folge zu hören, auch als Vorbereitung für heute. Und genau, da wurde es, wir wussten das schon vorher ein bisschen im Austausch, ja, sehr offensichtlich, dass wir unterschiedlich geprägt wurden, weil wir beide auch Sachen von ganz früher erzählen. Und es ist mir aber auch noch eine Sache aufgefallen und da, glaube ich, liegt eine Riesenkraft drin oder die möchte ich bewusst machen. Du hast ja davon erzählt, dass du dann eben eine neue Flöte dir kaufen wolltest und du hast es möglich gemacht. Ich habe mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Geldfolge war oder ob ich es wann anders. Ich habe ja, oder ich vermute, es war in der Geldfolge. Ich habe ja auch ein sehr kostenintensives Studium gemacht und habe auch sehr große Summen, also sage ich für irgendwie eine 19-Jährige, da zusammengebracht. Und das ist immer das, was ich auch oft in meinen Coachings bespreche, dass Menschen, wenn sie wirklich wollen und ganz klar sind, dann kriegen die das hin. Also bei mir war, gab es ja gar nicht den Gedanken, es könnte nicht klappen. Ich war nur darauf fokussiert, ich will irgendwie da in den USA studieren. Und du hattest wahrscheinlich wirklich diesen Fokus, ich will diese Flöte haben und wo kriege ich das Geld her? Aber du hast nicht darüber nachgedacht, ja, was ist, wenn das jetzt nicht klappt und wenn mir der das nicht gibt? Und das ist eigentlich eine, finde ich, eine ziemliche Superpower. Und ich habe mich dann auch erinnert, also ich war ja auf einem musischen Gymnasium, da gab es sehr viele musikbegabte Menschen. Es sind auch viele aus meinem Jahrgang tatsächlich Berufsmusiker geworden. Und es gab auch einen jungen Mann, der damals schon Klavier gespielt hatte, ist auch Pianist geworden und so. Und die Familie stand jetzt finanziell gar nicht so schlecht da, aber die Familie hatte 5 Kinder. Und ich glaube, es haben alle Kinder irgendein Instrument gespielt. Und dieser junge Herr wollte natürlich irgendwann einen Flügel haben, wie das so
Klar.
ist mit Pianisten. Da reicht dann nicht das Klavier, nein, ne? Und der hat da verzichtet. Der ist wirklich, ich meine, er hat sich gewaschen und so, aber der hatte wirklich immer die gleichen Klamotten an, die gleichen Schuhe. Und auch wenn man ihn drauf angesprochen hat, war das dieses, der Flügel ist mir wichtiger als alles andere. Und irgendwann hatte er den Flügel und irgendwie haben die Eltern das dann arrangiert. Und das wollte ich jetzt noch mal so rausstellen, weil das ist eigentlich eine ziemliche Power und das haben wir Musiker vielleicht oft schon hinbekommen und die kannst du ja auch für andere Sachen einsetzen. Man muss sich nur dem wieder bewusst machen, dass es genauso funktioniert, wo du nicht sagst, ich lasse mich davon nicht abbringen. Und das geht auch in die Richtung, das ist jetzt so diese, wirklich dieses sehr ausgerichtete. Man könnte natürlich auch, ich vergleiche es auch immer mit diesem, dass Menschen in einer Notsituation auch kreieren können. Wenn ein Mensch, was weiß ich, die Waschmaschine kaputt, geht kaputt, das Auto geht kaputt, kriegt es fast jeder hin, egal in welchen prekären Verhältnissen die sind, sich da ersetzt zu holen, weil sie wissen,
Wir brauchen
sie
es.
funktionieren sonst nicht mehr. Und ich ermutige dazu, genau diese Power, diese Ausrichtung für die Waschmaschine oder für dein Instrument auch in andere Sachen zu setzen. Das ist immer das Gleiche.
Ja. Ja, und zumal bei mir waren es ja wirklich dann noch viele Hürden. Also, ich habe das ja auch erzählt und ich habe das, also, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit, wenn man das nicht mal gemacht hat, wie viel Arbeit solche Stipendienanträge sind. Ich, wie gesagt, ich rede nicht von irgendwie einem Projektantrag. Ich rede von den großen, großen Stiftungen, die wir in Deutschland haben, sich dadurch diese ganzen Online-Formulare zu dem Zeitpunkt, zum Teil online, zum Teil noch nicht, durch diese Formulare zu fräsen, jedes Mal neues Motivationsschreiben, weil andere fragen, etc. Also ich habe ja wirklich monatelang, wenn ich nicht geübt habe und irgendwie in Seminaren saß oder unterrichtet habe, habe ich an irgendwelchen Anträgen gesessen und habe einfach so sehr versucht, irgendwo in eine Stiftung reinzukommen, eine von den großen. Und ich hatte eigentlich auch alle Sachen, ne? Also ich habe mich immer ehrenamtlich engagiert, in der Schulzeit schon. Ich habe AStA gemacht. Ich hatte, also wirklich, ich hatte eigentlich mega krasse Bewerbungen und ich bin bei all den großen Stiftungen nicht mal eingeladen worden. Und das jedes Mal, immer diesen Brief zu bekommen, wir können Sie leider nicht berücksichtigen. Und bei mir persönlich sorgt das aber halt eher zu, ich bin dann so ein paar Stunden down, bin auch ein bisschen aggressiv, muss man sagen, ein bisschen abgefuckt und ärgere mich natürlich. Da kommt dann der Widder bei mir durch, da bin ich ein bisschen. Und dann wandle ich diese Power, diese Wut, aber halt um und sag so, okay, dann jetzt erst recht. Und dann habe ich ja einen Antrag nach dem anderen geschrieben, bis dann irgendwann damals unser Rektor auf mich zukam und sagte, hey, hast du schon mal die und die Stiftung? Das war die Schülerstiftung hier in Wuppertal, ist eine örtliche Stiftung. Und auf diese kleineren Stiftungen habe ich gar nicht geguckt. Ich hatte gar nicht, damals gar nicht die Ausrichtung im Sinne von, das könnte auch eine kleinere Stiftung sein, das muss eine große Stiftung sein. Und da habe ich den Antrag hingeschickt und ich habe, ich glaube, 2 Monate später die Bewilligung bekommen und die haben mich dann über mehrere Semester gefördert. Ich musste immer nur einen Verlängerungsantrag stellen und das war am Ende also ein Großteil meiner Flöte, wie ich dann ja auch erzählt habe, den Rest hat meine Oma übernommen. aber ich habe im Prinzip durch die Stiftung meine Flöte dann finanziert. Und wie du sagst, es war ganz klar, ich hatte ja eine Flöte zu dem Zeitpunkt von meinem Professor, die ich spielen konnte, die Zweitflöte. Das heißt, ich hatte ein Instrument, mit dem ich studieren konnte, mit dem ich Probespiele gemacht habe auch. Aber ich wollte ja mein eigenes Instrument. Und allein diese Summe hat mich damals schon wahnsinnig gemacht zu sehen, okay, 12.000, 13.000 Euro, das ist einfach, also andere Leute kaufen sich ein Auto für das Geld. Und auch dieses Gefühl dann, als ich die abbezahlt hatte bei meinen Eltern dann später und die war mir und ich war noch im Studium. Das ist ja das, was du auch erlebt hast, dass du diese Summen zusammenbekommen hast und du eben schuldenfrei aus dem Studium bist und andere in Amerika zahlen jahrzehntelang ihre Studienkredite ab. Das hast du mir ja auch mal erzählt, wo du denkst, okay, ich bin schuldenfrei.
Genau, und wie gesagt, ich glaube, dass viele MusikerInnen vielleicht so, also die ein Instrument haben sowieso, weil die meisten Instrumente sind ja, sage
Ja.
ich, teuer und kostspielig. Und sich das bewusst zu machen, also dass ihr im Prinzip in der Lage seid und das könnt ihr ja dann auch auf andere Lebensbereiche oder so wieder übertragen. Also wenn euch das schon einmal gelungen ist oder ihr eben euer Instrument irgendwie bekommen habt, dann werdet ihr das wieder schaffen. Und auch dieses, dass wir, ne, wir sind in einem Beruf, ne, da ist die Aufnahmeprüfung etc. Also allein, dass wir den Weg gehen und dranbleiben, das ist eigentlich auch schon die Energie und Einstellung, die du brauchst, um auch gut Geld zu generieren.
Beste Voraussetzung.
Das würde ich auch so sehen. Genau. Genau, also wir haben jetzt drüber geredet. Es geht ja erstmal darum, ne, wer bin ich damit? Ne, das ist ja das Vertrauen. Und gerade wir Frauen neigen ja sowieso immer ein bisschen dazu, unser Licht unterm Scheffel zu stellen. Und genauso die Herren statistisch gesehen machen ja eher das Gegenteil. Und jetzt wollen wir tatsächlich mal noch ein bisschen Theorie, die auch in dem schönen Buch von Natascha ist und auch in einem anderen Buch, was du mitgebracht hast. Es gibt ja immer den berühmten Gender Pay Gap, den kennen alle, ne? Wie weit jetzt irgendwie Honorare, Verdienste auseinandergehen zwischen Mann und Frau. Und das ist schon nicht witzig, aber. Und da hat es mir dann auch geschlackert, als ich Nataschas Buch gelesen habe. Das ist ja nur der erste Stein und das setzt ja eine ganze Dominokette in Gang. Und die wollten wir heute auch mal ein bisschen aufdröseln. Ja, was da alles so in Gang kommt, weil es natürlich so ist, wenn ich weniger Geld verdiene, kann ich zum Beispiel auch weniger Geld anlegen, wenn ich jetzt ein Depot eröffnen möchte. Dann habe ich vermutlich auch weniger Geld für die Rente. Oder falls ich ein Unternehmen starten möchte und einen Kredit bräuchte, kriege ich in der Regel auch weniger Geld von der Bank. Also das ist ja, da ist ja so ein Rattenschwanz dran. Und was
Beziehungsweise bei dem Kredit habe ich gerade noch mal nachgelesen, in dem Buch, was ich auch gleich noch mal teile, wo ich es her habe. Es gibt da mittlerweile Studien zu, dass es nicht nur weniger Geld von der Bank gibt, kreditmäßig, sondern tendenziell Frauen höhere Zinsen bekommen. Das muss man sich mal reinziehen. Die Menschengruppe in dem Fall, die eh schon weniger Geld zur Verfügung hat, bekommt dann im Fall von einem Kredit tendenziell höhere Zinsen als das männliche Gegenüber. Das finde ich eigentlich, da hat es mir eben nochmal die Sprache verschlagen, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Also, dass du dann auch noch höhere Zinsen bekommst. Also gerade bei so, ne, diese sehr höheren Kredite. Ich rede jetzt nicht davon, dass wenn ihr euch eine Couch kauft bei irgendeiner Firma XY, dass ihr dann als Frau mehr Zinsen habt. Das ist nicht so. Aber wir reden jetzt von diesen größeren Krediten, ne? Wie du sagst, ein Startup zu starten oder so. Ja, Gender Pay Gap. Ich halte das Buch auch mal kurz hier rein. Das ist das Buch von Alexandra Zykunow. Was wollt ihr denn noch alles? Es ist schon Teil 2. Teil 1, ihr seid doch schon längst gleichberechtigt. Kann ich auch sehr empfehlen. Aber das zweite von ihr ist voller Zahlen, die einem die Sprache verschlagen, wenn man sich damit beschäftigt. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von irgendwelchen Beobachtungen, sondern von Studienergebnissen. Das ist einfach, das sind Fakten. Wir reden von Zahlen, die einem wirklich, mir schlackern immer die Ohren. Und sie hat ein Kapitel, das nennt sich Gender Pay Gap und seine ganzen Kumpels. Und ich habe ein paar rausgesucht. Ich werde nicht alle nennen, aber ich habe ein paar rausgesucht, die man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Du hast es gerade schon gesagt. Ne, zum einen wird in den Gender Pay Gap nicht mit eingerechnet der Gender Boni Gap, was bedeutet, dass in dieser Gender Pay Gap Zahl, die übrigens in der Musikbranche deutlich höher ist als der deutschlandweite, man ungefähr davon ausgeht, dass der eigentlich 3% höher sein müsste, weil alle Bonizahlungen nicht mit eingerechnet werden, die werden gar nicht abgefragt. Und da sich Bonizahlungen vor allem in höheren Gruppen, Führungskräfte, Projektleitungen und so weiter abspielen, wo eh schon mehr Männer als Frauen besetzt sind, könnt ihr euch davon ausrechnen, wie viele Frauen Bonis kriegen. Dann gibt es zum Beispiel den Migration Wage Gap, den muss man ja auch mal nennen. Jetzt sitzen hier zwei weiße Frauen, zwei deutsche Kartoffeln, obwohl du hast, also deine Familie hat ja auch Migrationsgeschichte, ne? Meine jetzt nicht. Aber wir sitzen hier, zwei weiße Frauen, und man hat eben die Zahlen, die tun mir richtig weh, dass durchschnittlich schwarze Frauen oder dunkelhäutige Frauen 17% weniger verdienen als weiße Frauen. Das kommt noch mal on top. Das heißt, wenn ich als Frau schon weniger verdiene als ein Mann und ich bin dann auch noch schwarz, habe einen Migrationshintergrund, habe vielleicht einen Namen, der nicht Hannelore ist, ne? Dann kann mir das passieren, dass ich als Frau mit Migrationshintergrund on top noch mal weniger verdiene. Und wir reden immer noch nur vom Gender Pay Gap. Dann gibt es auch einen Wage Gap, dass Frauen, die übergewichtig sind oder vermeintlich mehrgewichtig sind, weniger Geld verdienen als normschöne Frauen. Da könnte ich auch schon wieder, also das schüttelt mich, weil ich denke, wie krass einfach, dass Frauen benachteiligt werden, die mehr wiegen. Was? Und dann kommen wir zu dieser Reihe, die du eben angesprochen hast. Es gibt den Gender Pension Gap, also Altersvorsorge, Rente. Da reden wir im Moment von, boah, ich krieg bei der Zahl schon wieder Schnappatmung, zwischen 32 und 49% weniger als. Das heißt, ein Mann tendenziell hat doppelt so viel Rente wie eine Frau, die heute in meinem Alter, also wenn ich jetzt mit 30 Jahren in 35, 6, 37 Jahren Rente gehe, habe ich statistisch gesehen schlimmstenfalls die Hälfte weniger als mein potenzieller Partner. Die Hälfte, also schlimmstenfalls. Und das andere, was auch eine Zahl ist, die diesen Rattenschwanz erzählt, Gender Lifetime Earning Gap, das ist also das, was ein Mensch verdient hat bis zum Ende seines Lebens. Da gibt es auch Zahlen, also da reden wir von zwischen 45 und 62%. Was aber ja Sinn macht, wenn man sich die Kette anguckt, zum einen weniger Geld eh schon zu verdienen, wegen dem Gender Pay Gap. Dann gibt es sehr viele Frauen natürlich, die irgendwann mal Mutter werden, die einen Zeitraum X nicht arbeiten, wenig arbeiten, vielleicht nur geringfügig beschäftigt sind, weil viele in dieses Rollenmodell gehen. Und all das summiert sich halt am Ende. Der Mann steigt immer weiter auf, verdient immer mehr, kann mehr einzahlen, kann mehr investieren, kann sein Depot schön fett machen. Und die Frau kann das halt in dem Fall, wenn man das jetzt in so einer Hetero-Beziehung mit Kindern sieht, nicht. Und dann haben wir nicht nur einen Gender Pay Gap von momentan 18% deutschlandweit, sondern im schlimmsten Fall am Ende seines Lebens steht man als Frau da und hat 62% weniger Geld als der vielleicht noch Partner, wenn nicht sogar schon Ex-Partner. Und jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, es gibt auch noch Sachen, Produkte, die wir sowieso noch mehr bezahlen müssen als Männer, und wir haben aber schon weniger Geld. Das kommt on top. Das heißt, wir geben Geld für Dinge aus, die Männer gar nicht kaufen. Oder wir geben Dinge Geld aus, die teurer sind, weil sie rosa sind. So, da
Ja,
ist bei mir kurz geklingelt.
das muss man erstmal echt sacken lassen. Also das
Ja.
ist, ja, mir fehlen die Worte. Also ich bin da auch jedes Mal sprachlos oder habe so das Gefühl, ich kriege einen riesen Stein auf den Kopf, so buff. Genau. Und gleichzeitig ist halt immer die Chance, wenn ich hingucken kann, wie auch bei meinem Kontostand, weil es ist ja eigentlich jetzt der Kontostand erstmal nur eine Zahl. Und wie gehe ich dann damit um? Oder was mache ich jetzt damit, dass ich weiß, okay, das ist die Situation für eine Frau hier und welche Möglichkeiten habe ich? Und wie gesagt, es fängt ja eigentlich dann wieder da an, welches Zutrauen habe ich zu mir? Erlaube ich mir das? Bin ich bereit, mich damit zu beschäftigen? Es erwartet ja keiner, dass, ne, es wird derzeit nicht in der Schule gelehrt. Es gibt kein Fach Geld oder Geld anlegen oder irgendwie. Das heißt, ich muss mir das selber irgendwo holen. Aber ich muss ja erstmal bereit sein, dass ich mich überhaupt damit beschäftige und das nicht wieder wegschiebe und sage, naja, das ist ja irgendwie leidig. Und natürlich muss man sich damit beschäftigen, wenn es dann mal läuft. Es ist, gerade wenn man irgend so eine Buy-and-Hold-Strategie oder so hat, muss man ja jetzt nicht permanent da mit rumspielen. Aber das ist so dieser erste Schritt und auch, wie du sagst, ne, so Partnerschaft etc. Wir sind ja darauf und wir haben ja auch beide, oder ich habe in einem meinem Podcast ja auch ein bisschen über das Historische gesprochen. Also viele Sachen überhaupt, ne, dass wir wählen können, dass wir arbeiten können, dass wir ein Konto haben. Das ist ja noch relativ neu. Das ist nicht lange her. Und das, was vorher war, ich habe manchmal das Gefühl, das steckt halt auch noch so in den Zellen, ne? Weil die Frau hat halt immer irgendwie Haus und Hof da halt ne, mitgewirkt, ihren Einsatz, die sogenannte Care-Arbeit, und hat ja nie was dafür bekommen und ist das auch nicht gewohnt. Und gerade auch Natascha regt ja sehr dazu an, auch darüber mit dem Partner mal ein ehrliches Gespräch zu führen und auch zu sagen, du, ich kümmere mich gern um die Kinder oder was auch immer, aber lass uns dafür einen Ausgleich schaffen oder zahl halt auch noch in irgendeine Rentengeschichte für mich ein. Und das wird ja häufig nicht gemacht, weil wir gar nicht auf die Idee kommen. Ich glaube, jetzt kommen manche Frauen eben durch solche Natascha Wegelin auf die Idee zu sagen, Schatz, lass uns doch da mal drüber reden. Du willst doch eigentlich auch, dass es mir am Schluss gut geht. Und klar, wenn die Beziehung bis keine Ahnung wie lange hält, kommt man vielleicht auch gut hin. Aber wie du sagtest, nicht alle Beziehungen halten immer so lang und trotzdem hast du in der Zeit vermutlich viel gegeben und in der Regel macht die Frau ja mehr. Also auch wenn beide berufstätig sind, kenne ich auch genügend Beispiele in meinem Leben und auch dort gibt es Statistiken, macht die Frau im Schnitt immer mehr im Haushalt als
Die
der
Zahl habe ich
Mann.
hier auch stehen. Gender Care Gap ist aktuell bemessen ungefähr. Eine Frau macht zwischen 7 und 9 Stunden mehr Care-Arbeit die Woche als ihr Partner. Wie gesagt, also für alle, die jetzt hier diese Zahlen so hören, das sind Statistiken. Das kann natürlich sehr krass variieren. Und ich finde, aber allein sich diese Zahlen bewusst zu machen, dass sie existieren, und das sind ja Mittelwerte. Das meine ich. Es gibt mit Sicherheit auch Partnerschaften, wo das total super schön voll geregelt ist und es wirklich eine gleichberechtigte Verteilung ist, auch zu Hause. Es gibt mittlerweile immer mehr Beispiele, die es vormachen, mit beiden Vollzeit arbeitstätig und so weiter. Aber es gibt halt auch noch andere. Und mir fällt gerade ein, es gibt eine Creatorin, die Zachi, auf Instagram, für die, die sie kennen, die macht auch sehr, sehr gute Aufklärungsvideos schon lange und auch sehr deutlich, sehr klar. Und die hat mal von einer Hörerin oder einer Zuschauerin eine Nachricht geschickt bekommen, wo es um finanzielle Gewalt ging in der Ehe. Nämlich, und das kann man sich, das, also wenn man das von außen hört, denkt man, wie kann das sein? Und diese Frau hat aber tatsächlich gefragt, bin ich bescheuert oder habe ich irgendwas, ne? Weil sie ist ja in dieser Situation. Der Mann in dieser Situation verdient sechs, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sechsmal mehr als sie. Er will aber, dass die Kosten 50-50 geteilt werden zu Hause. Jeder Mensch mit einem gesunden Menschenverstand und einem Taschenrechner wird jetzt sagen, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn er sechsmal mehr verdient, wir reden nicht von doppelt so viel. Das ist ja auch schon ganz oft so, dass der Mann doppelt so viel verdient, vielleicht sogar drei. Sechsmal so viel kann man sich ja überlegen, was die Einkommensgap zwischen Mann und Frau an der Stelle ist. Und er besteht aber darauf, bei Einkäufen etc., bei allen möglichen, dass es 50-50 gesplittet wird und hat nicht verstanden, als sie mit ihm gesprochen hat, warum das jetzt irgendwie angepasst werden sollte. Und das ist eine Form, auch wenn es unbewusst ist, auch wenn es nicht vorsätzlich ist, aber es ist eine Form von finanzieller Gewalt, weil die Frau immer noch sich um die Kinder kümmert, Care-Arbeit etc. pp., geht arbeiten und dann verlangt der Partner, der sechsmal mehr verdient, trotzdem, dass sie dieselbe Summe reingibt in den Topf für Lebensmittel wie er. Und das geht mir nicht in den Kopf rein, wie man da auch als Mann, und da an der Stelle auch ein kleiner Reminder an alle Männer, die jetzt hier zuhören, mal selbst auf die Idee kommt, kurz zu reflektieren. Also ich sehe es auch nicht mehr ein, als Frau ständig Männern irgendwie Aufklärungs- und Erziehungsarbeit leisten zu müssen. Oder was heißt Erziehungsarbeit? Aufklärungs- und feministische Inhalte irgendwie vor der Nase auf dem Silbertablett zu servieren. Einfach weil sie sich ihrer Privilegien oft nicht bewusst sind. Und wie gesagt, das ist ja in seltenen Fällen ein vorsätzliches Verhalten, sondern es war halt schon immer so. Und ganz viele Frauen haben das irgendwie über sich ergehen lassen, jahrhundertelang. Und irgendwann kamen halt dann so Sachen wie, okay, wir können jetzt unser eigenes Geld verdienen. Meine Oma musste meinen Opa noch um Erlaubnis bitten, ob sie arbeiten gehen darf. Das könnt ihr euch einfach nochmal, schaut in eure eigene Historie, in eure Geschichte, schaut, was war bei euren Großeltern. Als meine Oma arbeiten wollte in den 50er, 60er Jahren, das hat sie auch getan, musste sie meinen Opa um Erlaubnis bitten und sie hatte kein eigenes Konto zu dem Zeitpunkt. So, das ist erst 2 Generationen her. Und das sitzt, wie du sagst, natürlich in den Knochen. Das sitzt in meinen Knochen. Ich bin ja mit Anfang 30 jetzt, merke ich das noch, dass das in mir drin sitzt und auch die Generation nach mir wird das noch in den Knochen haben, weil das einfach noch so frisch ist. Und sich mit Geld zu beschäftigen, und ich kenne auch genug Männer, die sich nicht mit ihren Finanzen beschäftigen, also es ist jetzt nicht ein reines Frauenthema, aber eben so jemand wie Madame Moneypenny ist halt unglaublich wichtig, weil sie es wirklich so erklärt und auch auf so eine Art und Weise darstellt, sodass Frauen wirklich verstehen und das in so einem Tempo auch lernen können, wo man sagt, okay, ich habe es jetzt wirklich verinnerlicht und kann es verkörpern und kann es auch umsetzen und eben nicht nur einfach, wie gesagt, irgendwie ich lese ein Buch und damit hat sich's dann. weil das Thema Geld und Money Mindset ist halt nicht, ich lese ein Buch und that's it.
Ja, also ich finde das eben wichtig, weil wir da auch milde mit uns sein dürfen. Also es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und weiter wachsen. Aber ne, wenn wir auch merken, es fällt uns schwer, es gibt Gründe und dennoch macht
Ja.
es. Ich habe dann noch etwas anderes rausgefunden über eine wunderbare Freundin und Kollegin, die Miriam Wiesemann, die Autorin ist und auch kürzlich einen tollen Krimi bei Piper veröffentlicht hat. Und die schreibt auch Novellen, also schreibt verschiedene Genres und hat gerade ihre Mittelalter-Novelle abgegeben bei ihrer Lektorin und hat sich dort, ich glaube, sie hat zwar jetzt was anderes letztendlich inhaltlich gemacht, aber sie hat sich mit den sogenannten Spielerinnen oder Spielfrauen beschäftigt im Mittelalter. Und da habe ich mir auch einiges von ihr geben lassen. Da haben mir auch noch mal ziemlich die Ohren geschlackert, weil da jetzt noch mehr zusammenkommt, warum es vielleicht für uns Frauen manchmal viel Überwindung kosten kann, nach einem Honorar zu fragen, vielleicht auch nach einem guten Honorar zu fragen. Also es gab eben auch fahrende Musikerinnen, die waren quasi ortlos und wurden aber tatsächlich auf das gleiche Level wie Prostituierte gestellt. Und das steckt wahrscheinlich auch in unseren Zellen drin, dass ich als Musikerin, ist ja fast Prostitution. Oh Gott, und jetzt nehme ich auch noch Geld dafür. Und es gab dann auch so Unterschiede, das ist auch so interessant. Es gab ja auch die Truhe Baritz. Das war aber die edle, wohlhabende Frau, die hat natürlich auch irgendwie Musik machen dürfen. Das fanden alle nett. Die hat dafür aber kein Geld genommen, weil sie war ja schon, hatte einen hohen Status. Aber wenn natürlich eine Frau dafür Geld genommen hat, das war weltlich, das war laut, das konnte die Männer ja vielleicht auch verführen. Ei, 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 ei. Also da ist, glaube ich, auch richtig Mist bei uns in den Zellen, oder?
Ja, als du mir das erzählt hast, ich meine, ich wusste das ja schon, als du mir das erzählt hast, ist mir so ein Schauder durch den Körper gegangen, weil ich so dachte, ich erinnere mich am Anfang, als ich die ersten Honorare ausgemacht habe, als ich noch jünger war, Anfang 20. Jetzt rückblickend mit dem Körpergefühl, was ich heute habe, hat sich's angefühlt wie Prostitution. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich die Geschichte kenne, sondern ich habe das wirklich, es hat sich so angefühlt, als würde ich mich verkaufen, meinen Körper. Der Punkt ist, ich habe meine Dienstleistung verkauft, mein Spiel, meinen Unterricht. Es ging um die Leistung, es ging um das, was ich tue für die Person. Es ging nicht um meinen Körper. Aber genau darüber schreibe ich ja mein Buch. Denn nur weil ich jetzt mittlerweile verstanden habe und auch das verinnerlicht habe, ich verkaufe hier nicht meinen Körper, sondern ich verkaufe meine Dienstleistung, ist es ja trotzdem so, dass wir, während wir das tun, auch noch auf unseren Körper und auf unser Aussehen reduziert werden. Das heißt, das sitzt auch noch tief. Und ich mehr als einmal in meinem Leben nach Konzerten angebaggert wurde von alten weißen Männern. Auch darüber habe ich ja schon in meinem ersten Buch geschrieben, schreibe ich in meinem zweiten natürlich vermehrt drüber, dass es nicht nur mir passiert. Gerade in der Studienzeit, wo wir noch alle, ich zitiere, einen Mann Frischfleisch waren. Ich habe das genau so gehört. Ich stand daneben und war so Frischfleisch. Die jungen Erstsemester, ne? So. Wird's einem richtig schlecht. Aber genau das ist es, was du gerade beschreibst. Das sitzt ja dann noch tief, weil eigentlich geht's darum, wie wir musizieren oder wie wir unterrichten oder wie wir coachen oder was auch immer. Aber in unserem System steckt halt dieses, wenn ich eine Dienstleistung verkaufe, das älteste Gewerbe auf der Welt, ist Prostitution, verkaufe ich meinen Körper. Auch wenn ich den eigentlich nicht verkaufe und es eigentlich darum gar nicht geht. Aber irgendwie dann doch, weil ich soll bitteschön auch schön aussehen, während ich Flöte spiele, in meinem Fall jetzt. Ja, ich soll da nicht irgendwie ungeschminkt und in Jogging. Man stelle sich das vor. Ich würde ungeschminkt und im Schlabberlook auf die Bühne gehen und Mozart spielen. Was da los wäre. Also ich soll bitte auch schön zum Anbeißen, auch das zitiere ich, zum Anbeißen soll ich aussehen. Ein Mann über 60. Genau diese Worte sind gefallen. Ich würde niemals Namen nennen, aber genau diese Worte fallen. Und dann steht man da mit 21 und denkt sich so, okay, Habe ich auch gut Flöte gespielt? Und dass das an dem Thema Geld hängt und an dem Thema Honoraren und wie viel ich dann in Anführungsstrichen wert bin als Musikerin. Ich freue mich mega auf deine Folge. Übrigens, das Thema Selbstwert und das Thema Geld ist ja klar, dass das alles in uns DNA-mäßig noch drin hängt. Ne? Habe ich auch in meiner Folge gesagt, ne? Bis zu 7 Generationen hängt die Scheiße noch bei uns in der DNA, im System fest. Und das Mittelalter ist jetzt, wenn man sich die Menschheitsgeschichte auch anguckt, auch noch nicht so lang her. Und es hat sich ja durchgezogen, offenbar, dass wir Frauen heute immer noch denken, oh, kann ich so viel verlangen? Ja, du kannst. Aber die Frage ist halt, kannst du es halten? Was macht dein Kopf? Was machen deine Glaubenssätze? Ne? Über Glaubenssätze ist ja in dem Workbook, vielleicht sagst du das auch noch, in dem Workbook von Natascha auch sehr viel drin.
Ja, das ist ja auch so, wenn du als Frau erfolgreich bist, viel Geld hast, vielleicht auch noch gut aussiehst,
Wie kann sie nur?
da machst du manchen Leuten ziemlich Angst. Und es ist ja auch so, das war in der letzten Folge von Natascha auch, da hatte sie einen ihrer Coaches als Gast, auch eine ganz coole Folge, dass wir ja auch noch motiviert werden, mehr Geld auszugeben über diesen, vor allem die ganze Beauty-Geschichte hier und so. Und also da langst du dir echt an den Kopf. Und wenn wir dann noch in den Konsum gehen, bedienen wir das System ja auch, statt diese bewussten Wahlen, was mache ich denn mit meinem Geld? Und das war auch immer was, ich habe tatsächlich. Ist mir irgendwann, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ja bewusst geworden, dass ich schon immer auch sehr wohlhabende Menschen in meinem Umfeld hatte. Also die ich Millionäre nenne und die ganz tolle Menschen sind. Also ich habe super viel von denen auch gelernt. Und eine Sache, die immer wieder auffällig war, war, und das ist auch dieses, wenn man sich mit Geld beschäftigt, übernehme ich Verantwortung. Und die übernehmen Verantwortung und die entscheiden sehr bewusst. Und die wissen genau, wofür sie was ausgeben, ob sie sagen, okay, da kaufe ich mir zwar den super teuren Wein, aber in dem Bereich, keine Ahnung, gehe ich zu Aldi einkaufen oder so. Also das war etwas, was ich immer wieder gemerkt habe, die hauen nicht einfach nur raus, sondern die wissen ganz genau. Und das, glaube ich, brauchen wir auch, gerade weil wir so beballert werden. Die Frau soll am besten noch mehr Kohle ausgeben als der Mann. Dann bleibt sie ja auch schön schwach und klein, weil ne, ohne Geld hast du ja eigentlich nicht viel zu sagen. Und wie du auch in deiner Folge sagtest, ne, Geld ist ein Hebel. Und auch das durfte ich bei einigen meiner wunderbaren Vorbilder lernen, die dann auch gesagt haben, ne, ich entscheide, was ich sponsor, wo ich was hingebe. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, da hinzugucken oder vielleicht wirklich mal so ein Haushaltsbuch zu führen oder wie auch immer, sich klarzumachen, wofür gebe ich das aus? Ist das stimmig für mich? Oder ne, gibt mir das einen großen Nährwert oder freue ich mich einfach total dran? Dann ist alles fein. Oder stellst du fest, naja, also eigentlich ist das oder das nur Kompensation, ne? Was ja manchmal so Kleidershopping sein kann, nicht muss, ne? Also natürlich darf ich mich schön anziehen. Und das lohnt sich auch hinzugucken, ne? Wofür gebe ich das aus und dann eine bewusste Wahl zu treffen. Oder wenn ich sage, das ist mir alles wichtig, mich dann vielleicht wieder eher zu öffnen, okay, möchte ich dann mehr Geld generieren, weil mir all diese, ja, und ich finde, das ist so ein, wenn man sich auch mal drauf einlässt, so ein spannendes Lernfeld, weil ich einfach solche Kompetenzen bekomme und ich lerne immer wieder dazu. Es hört nicht auf, ne? Und auch wenn ich mal vermeintlichen Fehler mache, dann kann ich ja auch wieder draus lernen. Oder auch zu sehen, ich hatte jetzt so eine ziemlich bescheuerte Situation mit einem Anbieter, wo die mich irgendwie nicht mehr ins System reingelassen haben, wo noch Geld lag. Ich habe es jetzt über Umwege, bis man da an KI etc. vorbeikommt, geschafft, dass mir das Geld überwiesen wurde. Ich hatte aber 5 Monate keinen Zugriff auf dieses Geld. Und es ist eine Summe, wo ich mir sicher bin, dass manche Leute verrückt gespielt hätten oder gesagt hätten, wenn ich die paar hundert Euro jetzt nicht habe, dann fällt alles über mich zusammen. Und mir hat das jetzt auch nicht gefallen. Deswegen habe ich ja immer weiter geguckt, gibt es irgendeinen Weg? Aber zu sagen können, ja, es nervt mich auch, es hat, ne, aber ich kann es trotzdem halten. Ich habe noch genügend Ressourcen, um das sozusagen, ich konnte es aussitzen. Das fühlt sich geil an. Das würde ich allen wünschen, ne, dass du da wirklich so diese bewussten Wahlen oder auch wenn irgendwas, was wir ja auch als Musiker oft haben, habe ich auch gerade wieder. Deswegen finde ich es auch so wichtig, nicht nur Notgroschen oder so ein bisschen Polster zu haben. Ich habe es immer wieder bei Veranstaltern, dass ich bei den Reisekosten in Vorleistung gehe. Es gibt welche, die machen alles. Es gibt aber welche, da gehe ich in Vorleistung und krieg dann die Hotel- und die Flugkosten erst, wenn das Konzert vorbei ist. Wenn du da einiges an Vorleistung hast, das macht auch was mit meinem Konto. Auch dafür brauche ich ein bisschen Puffer, dass ich sage, okay, da habe ich schon wieder irgendwie 600 € in Vorleistung. Das musst du halten können. Jetzt habe ich ziemlich viel
Ich
rausgehauen,
fand's
aber du
aber
bist aber
super.
gut im Sortieren.
Ich bin super spannend. Nein, du hast, also es ist tatsächlich nicht nur als Selbstständige, kann ich an der Stelle sagen, ne? Also ich bin ja jetzt seit 1,5 Jahren an der, nee, oh Gott, fast 2 Jahre. Nächsten Monat fast 2 Jahre bin ich an der Hochschule in Düsseldorf. Oh mein Gott. Fast 2 Jahre schon. Und als ich auf Dienstreise bin, das erste Mal, letztes Jahr, bin ich ja auch in Vorkasse getreten. Das werden bestimmt einige, die hier zuhören, kennen. Also auch wenn man fest angestellt ist, kann dir das passieren, dass du irgendwie die Hotelkosten vorlegen musst oder so. So, im Idealfall hast du das nach 1, 2 Wochen. An Musikhochschulen, und das, ich judge an der Stelle nicht meinen Arbeitgeber, weil das ist nicht nur bei uns so, sondern an sehr vielen Musikhochschulen oder Fachhochschulen, Universitäten, mahlen die finanziellen Mühlen sehr langsam. Weil Personalmangel, weil zu wenig Leute etc., weil super viele Kosten etc. pp. Das ist ja ein Riesensystem. Und da kann man halt auch mal ein paar Monate warten. Und deswegen, weil du das gerade sagtest, ich habe das in der Selbstständigkeit natürlich auch oft gehabt, aber ich habe es auch in der Festanstellung. Und das heißt, dieses, ich sage immer mal Puffergeld, habe ich das irgendwann genannt. Das ist ja Geld, was dann auch wieder reinkommt und was gegebenenfalls, ne, dass man quasi so ein, ich habe zum Beispiel auf meinem Konto jetzt so Pockets, so Unterkonten. Das gibt bei vielen Anbietern mittlerweile diese Möglichkeit, dass man nicht in ein Sparbuch hat, sondern wirklich sein Geld in Unterkonten packen kann. Und wenn man da halt zum Beispiel sagt, man hat irgendwie, du hast jetzt gerade von 600 € geredet, wenn man da irgendwie 800 oder vielleicht 1.000 € Puffergeld liegen hat, was kein Notgroschen ist, was nicht gespart ist, sondern was wirklich Geld ist, mit dem man diesen ganzen Bums machen kann, mit dem man mal eine Hotelrechnung bezahlt und weiß, die 250 € kommen dann in 2 Wochen und dann lege ich die wieder auf dieses Pufferunterkonto, dann kann ich halt damit arbeiten und dann stresst es mich auch nicht, weil ich einfach weiß, okay, da liegen diese 1.000 €, mit denen ich puffern kann. Aber allein sich das bewusst zu machen, wie du es gerade sagst, das machen ja schon viele nicht. Und dann stehen sie plötzlich da und sollen irgendwie die Hotel- und die Reisekosten vorerstatten und sind dann mal kurz 400 € los, aber haben es nicht einkalkuliert. Und das tut unter Umständen richtig weh, weil wenn wir uns das angucken, Inflation und bla, also ich war jetzt letztens wieder einkaufen vor 2 Tagen und dachte so, what? Also, ich krieg jedes Mal denke ich gucke auf meinen Einkauf und denke so, das kann nicht sein. Und dann gucke ich auf den Zettel und denke, doch. Wie viel mehr Geld wir mittlerweile für Lebensmittel ausgeben. Und ich rede nur von Lebensmitteln. Und du hast jetzt eben schon die Beauty-Industrie mit angesprochen, ne? Dieses Rasierbeispiel wollte ich noch bringen. Darüber hatten wir es ja auch, ne? Dass Rasierer für Frauen teurer sind als für Männer. Es sind dieselben Rasierklingen. Kann mir bitte jemand erklären, warum ein Rasierer, der pink ist, mehr Geld kostet als ein Rasierer, der schwarz ist? Und
Ich habe das ja tatsächlich mal erlebt mit einer ganz netten Verkäuferin
stimmt.
hier in einem, ich glaube, es war so ein Saturn an der Kö. Und ich wollte halt auch einen neuen Rasierer und bin natürlich auch erstmal in die Damenecke gegangen. Und dann kam eine sehr rheinisch patente, ehrliche Dame auf mich
Geil.
zu und meinte, ob sie mir helfen kann. Ich sagte, ja, was ich denn suche. Und dann habe ich so gesagt, ja, ein Rasierer. Dann hat sie so gefragt, ja, was muss der denn können? Dann sind wir das so durchgegangen und dann guckte sie mich an, meint so, legen Sie Wert drauf, dass der jetzt rosa ist? Oder kann ich Ihnen einen Männerrasierer empfehlen? Der ist viel besser und günstiger. Und ich
Oh,
war erst
wie
so,
verrückt.
oh Gott, vielleicht ist mit dem Rasierer irgendwas komisch. Und dann habe ich mich drauf eingelassen. Ich hatte damals keine Ahnung, ne? Aber der Rasierer war top. Den leider später, als er kaputt war, nicht wiedergefunden. Ich hätte den, glaube ich, auch noch mal gekauft. Aber die hatte das voll auf dem Schirm, aber es war erstmal befremdlich, ne? Jetzt mit dem Wissen von jetzt, dass ich weiß, dass das bewusst so ist, hätte ich wahrscheinlich sofort gesagt, hey, super, geben Sie mir gleich den Männerrasierer. Und
Ich muss noch eine Sache raushauen, weil das auch so, weil das mich damals so schockiert hat. Für alle Frauen, die die Pille nehmen oder hormonell verhüten. Ich habe 9 Jahre die Pille genommen. Ich nehme sie nicht mehr. Das hat Gründe. Ich judge nicht grundsätzlich die Pille und jede Frau, die das bewusst nutzt als hormonelle Verhütung oder auch als hormonelles Medikament, möge das bitte tun. Sich den Nebenwirkungen bewusst sein. Ich wusste sie nicht zu dem Zeitpunkt. Was ich aber irgendwann erfahren habe, und es hat mich sowas von schockiert, war, dass ich diese Blutungen, die wir Frauen dann haben in der Pillenphase, in dieser Phase, wo wir keine Pille nehmen, wenn wir so eine Pille haben, die nur 3 Wochen genommen wird, ist keine Periode, sondern eine Abbruchblutung, eine Entzugsblutung. Der Körper blutet nicht, weil Periode, sondern er blutet, weil er die Hormone vermisst. Und jetzt kommt's. Diese Abbruchblutung, und das wussten die Menschen, die die Pille rausgebracht haben, schon, das ist jetzt nichts, was erst vor 2 Jahren auf dem Schirm war. Die Abbruchblutung ist nicht notwendig, medizinisch. Man hat sie damals aber so gebaut, die Pille, dass man die 3 Wochen lang nimmt und eine Woche, damit man der Frau vorgaukeln kann, dass sie einen weiteren Zyklus hat, 28-Tage-Zyklus. Das war bekannt. Das bedeutet, und jetzt muss man sich das mal reinziehen, ich habe 9 Jahre umsonst geblutet. Und ich habe aber OBs, also jetzt habe ich schon die Marke genannt, Tampons gekauft, Binden gekauft. Wer glaubt ihr, hat wohl ein Interesse daran, dass dieses Wissen nicht kollektiv verankert ist? Dass Frauen, die eine Abbruchblutung haben, man können die Pille auch einfach durchnehmen dann, nicht bei jeder Pille. Aber das wurde mir zum Beispiel dann irgendwann von der Frauenärztin gesagt, ja, nehmen Sie die doch einfach durch. Und ich habe die anguckt, ich so, warum? Sie meinte, ja, die Abbruchblutung ist nicht notwendig körperlich. Brauchen Sie gar nicht. Und ich so, Moment, was? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und recherchiert und ich war schockiert. Weil das bedeutet, dass sehr viele Frauen da draußen, weil ich weiß, viele Frauen hormonell verhüten, bluten, aber sie bluten nicht, weil der Körper das braucht, sondern sie bluten, weil das halt dann so aussieht, als wäre es ein Zyklus und natürlich die Produkte verwendet werden müssen. Heute jetzt noch mit Menstruationstassen und Menstruationsunterwäsche und was auch immer. Aber das kostet ja alles Geld. Und wenn ich dann lese, das ist nicht mal notwendig gewesen für 9 Jahre. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich damals ausgegeben habe für Periodenprodukte, die ich nicht gebraucht hätte, wenn ich das gewusst hätte vorher. Und da sieht man wieder, wie wichtig Wissen ist und Bildung und sich selbst zu bilden, weil dieses Wissen einem nicht in der Werbung von der Tampon-Werbung gesagt wird. Übrigens, wenn Sie die Pille nehmen, brauchen Sie eigentlich nicht. Nein. Sondern das muss man sich selber drauf schaffen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo ich das Gefühl habe, wir Frauen zahlen mehr Geld, aber wir haben weniger in der Regel statistisch. Und das ist halt total perfide.
Ja, es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist wichtig, da hoffen wir, dass wir euch auch inspirieren oder ihr dürft uns ja auch gerne schreiben, sich auch ein Netzwerk aufzubauen, wo ihr darüber sprechen könnt. Oder wie gesagt, bei Madame Moneypenny bin ich auch drin, kann man auch in ihre Facebook-Gruppe, kriegt sehr viel gutes Schwarmwissen. Also es gibt Möglichkeiten, dass man, ne, wenn man da sich jetzt noch lost und alleine fühlt, da weitermachen kann. Ich meine, Saskia und ich, wir geben auch Coachings, wir machen Best Move. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, da auch anzusetzen, dass es auch von innen heraus leichter, selbstverständlicher ist und klarer, dass du einfach weißt, was willst du und was braucht es dazu, um dahin zu kommen. Und das ist uns auch total wichtig, dass eben im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterzugeben. Es ist uns auch wichtig, dass gerade auch, ich meine, ich weiß, ich habe auch Hörerinnen außerhalb der Musikbubble, aber es sind natürlich auch viele Musikerinnen, die hier lauschen, es auch den Musikern weiterzugeben, weil mir das immer wichtig war. Wir machen sowas Geniales und ich finde, wir sind das wert, das ist wertvoll, was wir machen, dafür ein gutes Geld zu bekommen. Und das würde ich mir auch sehr wünschen zu verankern, weil wenn ich auch Leute aus anderen Berufsgruppen angucke oder ich habe eine auch langjährige Freundin, die hat BWL studiert und die hat gleich schon im Studium mir erzählt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Mark oder Euro waren, aber es kommt fast aufs Gleiche raus. Und die hat gesagt, du Irene, wenn ich meinen ersten Job antrete, dann verdiene ich 100.000. Und das war ihre ganz klare Ausrichtung und so war es dann auch. Und das ist in vielen Berufen das.
Ja.
Die sehen sich. Natürlich gibt es dann wieder die sehr, sind die dann irgendwie keine Ahnung wie, ne? Geld verdirbt den Charakter. Aber es ist ein ganz anderes Selbstverständnis in manchen Berufsgruppen. Und dieses Selbstverständnis wünsche ich uns. Und gleichzeitig können wir ja dann immer noch, auch wie Saskia so in ihrer Folge auch erzählt hat, ne? Ich liebe es, gute Honorare zu bekommen. Ich bin aber auch jemand, wenn ich ein Projekt unbedingt machen will, ich möchte nicht vom Geld regiert werden, dass ich sage, ja, das kann ich jetzt nicht machen, weil das hat jetzt nichts mit meinem Standardsatz zu tun. Wenn ich aus irgendeinem Grund mich das zieht, möchte ich mir das erlauben können. Das bin aber ich, ne? Da trifft auch jeder eine bestimmte Wahl. Aber das gibt mir dann auch die Freiheit. Und da wünsche ich uns einfach, dass wir hinkommen. Aber das geht nur, wenn ich auch wieder Geld auch eine gewisse Wichtigkeit zugestehen.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort, finde ich. Ultra schön. Mega. Danke dir, Irene. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Ich danke dir, liebe Saskia, und ja, wir sind jetzt gespannt, was das alles mit euch macht. Gebt uns Bescheid.
Ja, schreibt uns.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Liebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.